Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für das große Vorrecht, dass wir in dem heiligen Namen Jesus vor deinem heiligen Angesicht versammelt sein dürfen. Treuer Gott, wir sind Menschen und bedürfen deiner Gnade und deiner Hilfe. Du wollest jedes Herz reinigen, alle Gedanken, die nicht von dir sind oder vor dir bestehen könnten, von uns nehmen. Lass uns in Wahrhaftigkeit vor deinem Angesicht versammelt sein, in heiliger Ehrfurcht und in Erwartung deiner Segnungen, deiner Antworten und der Offenbarung deines Wortes und deines Willens. Wir bitten für jeden, der anwesend sein kann, auch für alle, die nicht hier sein können. Wir bitten dich für dein gesamtes Volk, für die bluterkaufte Schar, für alle Erlösten. Treuer Gott, führe sie zusammen. Bringe sie in deine Gegenwart und offenbare du noch einmal deinen starken Arm. Möge die Rechte des Herrn auch heute Nachmittag erhöht sein. Möge sie den Sieg verleihen all denen, die glauben. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir danken dir für das verlesene Wort. Die Gnade Gottes ist uns erschienen. Die Gnade Gottes haben wir erleben dürfen. O Gott, wir danken dir dafür. Möge nun auch der Rest in uns und durch uns verwirklicht werden können. Wir legen dir diese Versammlung hin. Sei mit uns. Und segne uns in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Von ganzem Herzen möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen. Sicherlich könnte es auch umgekehrt sein, aber wir sind ja alle zu Hause und alle zu Besuch. Wir sind alle Pilger auf Erden und suchen die zukünftige Heimat und wissen, dass sie bereits schon fertig ist und auf uns wartet. Nun sind wir noch auf Erden, aber es könnte sein, dass wir bald in der Herrlichkeit sind. Wenn man darüber spricht, dass der Herr bald kommt, dann hört man verschiedene Antworten. Ich habe jetzt auf Jamaika zu irgendjemandem gesprochen. Und die Antwort lautete, das hat man schon jahrhundertelang gesagt, das sagte meine Großmutter schon und auch meine Mutter. Und nun höre ich es auch noch von Ihnen, dass der Herr bald kommt. Und die Antwort, die wir darauf haben, ist sehr einfach. Sie ist schriftgemäß. Alles zu seiner Zeit. Und hätten unsere Brüder und Schwestern zu ihrer Zeit das Kommen des Herrn nicht erwartet, wären sie ja gar nicht in der Herrlichkeit, wenn die Vollendung sein wird. Es ist einfach die Bedingung. Und das ist ein Geschenk Gottes, wenn Menschen während ihrer irdischen Pilgerreise schon die Sehnsucht haben, beim Herrn zu sein. Das beweist, dass sie dahin gehören, dass ihr Zuhause dort ist und dass sie nur auf den Augenblick warten, dass es geschieht. Aber das liegt mir sehr am Herzen. Wir schämen uns dieser göttlichen Botschaft nicht. Wir sind Gott so dankbar, dass wir in diesen Tagen, wo wir mit Gewissheit sagen können, wie Johannes schreibt, wir wissen, dass die Welt im Argen liegt, wir aber sind aus Gott, und wer aus Gott ist, der höret auf uns. Eben weil wir Gottes Wort verkündigen. Und deshalb liegt es mir sehr am Herzen, dass wir mit dieser göttlichen Botschaft noch einmal an die Öffentlichkeit treten können. Die Welt erwartet etwas. Alle sind in großer Erwartung. Sie wissen nur nicht, was kommt. Und wir dürfen die Gnade haben, ohne vermessen zu sein, dass wir in den Heilsplan unseres Gottes Einblick nehmen durften. Das ist eine unbeschreibliche Gnade, die uns da zuteil geworden ist. Und wir können die Ereignisse, die nun geschehen, weltweit geschehen, doch biblisch, prophetisch einordnen und wissen, dass wir langsam, aber sicher in die Endphase der Endzeit hineingelangen und dass so die letzten und endgültigen Dinge beginnen und ihren Lauf nehmen werden. Wir möchten, so Gott uns Gnade schenkt, auch daran Anteil haben. Ihr wisst ja, dass wir politisch so gut wie keine Bemerkungen machen, aber religiös schon. Und mich hat das, was in Libyen geschah, nicht so bewegt, wie das, was in Rom am 13. in der Synagoge geschah. Und das habe ich, obwohl ich sonst kein Fernseher bin, doch live im Hotelraum am Fernsehen beobachtet. Und ich bin dafür Gott dankbar. Es ist selten, dass ich diesen Kasten anmache, weil ich keine Zeit habe und es liegt mir auch nicht. Aber um dieses Ereignisses willen habe ich es getan. Und ihr glaubt es nicht, wie die Dinge dort fortschreiten. Und die Decke ist über diesen Menschen. Und sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es. Und man kann es sich heute schon vorstellen, dass es sehr einfach sein wird, wenn nach der Entrückung und nach dem Dienst der beiden Zeugen der Tempel errichtet ist, wie leicht es für diesen Mann sein wird, dorthin zu fliegen und die Einweihung vorzunehmen, sich buchstäblich da reinzusetzen. Wer das mitgesehen hat, wie er bejubelt wurde, Psalm 150 wurde ihm gesungen, mit aller Macht, mit aller Macht, mit aller Macht, Psalm 150. Mit Halleluja hat's begonnen, mit Halleluja hat's geendet. Und er hat natürlich seine Bemerkungen gemacht. Ihr seid unsere älteren Brüder, wir haben euch von Herzen lieb. Ist ja schon eine Sache, nicht? Und das sind die Dinge, die wir ganz besonders beobachten. Da gibt's ein schönes Wort im Propheten Daniel, das heißt, die am Bunde freveln werden zu Fall kommen. Zu Fall kommen werden in dem Abschnitt der neutestamentlichen Gemeinde alle, die nicht auf das Wort des Herrn für diese Zeit achten. Sie werden sich in der Finsternis stoßen. Und genauso wird's mit Israel sein oder mit dem jüdischen Volk. Daniel 11, 32. Durch verführerische Worte wird er die, welche am Bunde freveln, zum Treubruch verleiten, aber das Volk derer, die ihren Gott kennen, wird fest bleiben und danach handeln. Es gibt Menschen, die Gott kennen. Und das sind die Menschen, die er erkannt hat. Das Geheimnis eines gläubigen Menschen besteht nicht in hochfahrenden Worten, sondern in der Offenbarung Jesu Christi. Ob ihm wirklich Gott geoffenbart wurde, ob er Gott erkannt hat oder nicht. Und das geht schon parallel mit dem alttestamentlichen Wort. Nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein und sie werden mich erkennen, spricht der Herr. Also, wer ihn erkannt hat, ist von ihm erkannt worden. Darin liegt das ganze Geheimnis. Und ihr wisst ja, wer über Christus noch rätselt, der wird auch über den Antichristen keine Klarheit haben. Für alles ist göttliche Offenbarung notwendig. Es gibt keine andere Möglichkeit, in die Geheimnisse Gottes einzudringen oder Gott nahe zu kommen, ihn zu erkennen oder zu verstehen, als nur durch göttliche Offenbarung. Und das war's auch, was der Herr in Matthäus 13 zum Ausdruck gebracht hat, als er zu den Volksmengen in Gleichnissen sprach und dann an seine Jünger gewandt sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den anderen aber nicht. Wir können nichts dafür, dass das Los uns aufs Lieblichste gefallen ist. Wir können nichts dafür, dass Gott uns angesprochen hat, zu sich gezogen hat, begnadigt hat, alle Schuld vergeben hat, uns gereinigt hat und uns jetzt in seinem Worte heiligt und in seinen Willen einführt. Das sind Fügungen und Führungen unseres Gottes, die wir nicht geplant und nicht geahnt haben, die uns aber aus Gnaden zuteil geworden sind. Was den politischen Stand betrifft, so wird sich das Wort, das wir im Propheten Hesekiel 38 lesen, ja zu der bestimmten Zeit auch erfüllen, dass die Völker gemeinsam gegen Israel ziehen werden. Und wir merken es auch jetzt, und vielleicht soll ich das hier kurz erwähnen. Ihr wisst, Bruder Branham war ein biblischer Prophet. Er ist nicht vergleichbar mit einem Mohammed oder mit einem Joseph Smith oder mit irgendwelchen Leuten, die sich selber zu Propheten ernannt und gekürt haben, sondern ein Mann von Gott gesandt, berufen, zu einem besonderen Dienst bestimmt. Er sah ja Gesichter, er sah Visionen mit gewissen Vorgängen, die in der Endzeit geschehen werden. Und er sah unter anderem auch, dass die USA durch einen mächtigen Angriff in gewaltiger Weise zerstört worden sind. Und wir merken, dass das politisch ja darauf hinausläuft. Und ich sage euch, wie es kommt. Die direkte Feindschaft gilt Israel. Aber da die USA ihre Verpflichtung dem Staat Israel gegenüber ernst genommen haben und weiterhin nehmen, sind sie das zweite Angriffsziel geworden. Ja? Und das ist jetzt der Punkt, um den es geht. Eines Tages, wenn dann die Endabrechnung kommt, die eigentlich nur Israel zugedacht ist, wird's die Runde machen, so dass drei Schläge direkt aufeinander geführt werden. Und das ist die USA, das sind die USA, der Vatikan und dann Armageddon. Das wird so die Endabrechnung sein. Aber wenn dann das Letzte kommt, dann entscheidet Gott. Dann greift Gott ein und dann erfüllt sich, was in Hesekiel
37 von Vers 22 steht, und ich will das Strafgericht an ihm vollziehen, durch Pest und Blutvergießen, durch Wolkenbrüche und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und seine Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind, so will ich meine Größe und meine Heiligkeit erweisen und mich vor den Augen vieler Völker kundtun, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weiß nicht, ob ich Hesekiel 37 oder 38 gesagt habe. Ihr habt es, ich meine 38, habt es sicherlich gefunden. Aber vorher steht ja in Vers 5, wer alles dazugehören wird. Und da ist Libyen wörtlich aufgeführt. Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich unter ihnen. Das muss alles so sein. Aber wir erkennen daraus, dass die Konstellation sich jetzt irgendwie formiert, dass die Dinge Gestalt annehmen, so dass man doch merken muss, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Hier heißt es ja am Ende von Vers 7, sei du ihr Anführer. Nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten. Am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege erholt hat, das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist. Jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgeführt und sie wohnen nun in Sicherheit allesamt. Dann wirst du daherziehen, wie ein Ungewitter daherkommen, wirst wie eine Wetterwolke sein, um das Land zu bedecken. Du und all deine Scharen und die Völkermenge mit dir. Als ich hörte, dass sowjetische Kriegsschiffe da bereits angelegt haben, man probiert schon aus, wie weit man gehen kann, wohin man gehen kann. Es ist ein Abtasten im Moment. Wenn es dann soweit ist, können wir uns vorstellen, was dann geschehen wird. Eins dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen führen. Biblische Prophetie kann und darf nicht gedeutet werden. Biblische Prophetie muss in ihrer Verwirklichung und Erfüllung erkannt, gesehen und beobachtet werden. Das ist das A und O. Ein Deuten führt in die Irre, aber ein Beobachten der Dinge, wie sie geschehen, und dann wieder in die Schrift hineinschauen, noch einmal die Augen geöffnet, um zu sehen, was politisch und religiös vor sich geht. Nur so haben wir die Garantie einer wirklichen Orientierung. Nur so wissen wir hundertprozentig, dass die Richtung stimmt. Und dafür sind wir Gott dankbar. Das prophetische Wort leuchtet zur Zeit der Erfüllung dieser biblischen Prophetie wie ein helles Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Vorher leuchtet nichts auf. Aber dann, wenn es soweit ist, dass biblische Prophetie sich erfüllt, dass Schriftstellen sich erfüllen, dann stechen sie hervor. Dann leuchten sie auf. Dann sieht man sie plötzlich. Nehmen wir die Verheißung aus dem Propheten Jesaja über das Land Naphtali und Sibulon, das in Finsternis lag, du wirst ein helles Licht sehen. Und der Herr ging auf die andere Seite des Jordan, auf das sich diese Schriftstelle erfüllt, und hat ihnen dort das Wort verkündigt. Und wenn es ums Licht geht, dann sehen wir es immer wieder. Es war in den Tagen, als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausführen sollte, dass ganz Ägypten in totale Finsternis gehüllt war. Aber im Großen, da, wo das Volk Gottes, an dem sich das Wort der Verheißung für jene Zeit erfüllen sollte, befand, da war helles Licht. Warum? Da handelte Gott, da bestätigte Gott sein Wort, da erfüllte er seine Verheißung, die er dem Abraham über 400 Jahre vorher gegeben hatte. Da war Licht. Licht ist da, wo Gottes Volk die Verheißung, die ihm gegeben wurde, erlebt. Da ist keine Finsternis mehr. Was war mit Johannes? Er sagt, ich bin nicht selbst das Licht. Ich bin gekommen, um Zeugnis von dem Licht abzulegen. Wandelt in dem Licht, solange ihr das Licht habt. Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, aber über dir soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Licht Gottes, Licht des geoffenbarten Wortes, wie Petrus es formuliert und sagt, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das da leuchtet wie ein helles Licht an einem dunklen Ort. Licht ist da, wo das prophetische Wort mit den prophetischen Ereignissen, wo Verheißungen zur Erfüllung übergehen, wo Gott Heilsgeschichte macht, da ist göttliches Licht, da ist Offenbarung, da ist Klarheit, da ist Wahrheit, da wird nicht mehr philosophiert, nicht mehr theologisiert, nicht mehr fantasiert. Da wird Gott erlebt. Da sieht man, da hört man und da erlebt man. Und ich glaube, dass wir alle mit Recht sagen können, wir leben in einer ganz gewaltigen Zeit. In einem Zeitabschnitt, der nie spannender war, nie mit so vielen Ereignissen bedacht wurde, wie gerade die Generation, in der wir jetzt leben dürfen. Und nicht nur leben, sondern in der Gnade Gottes leben, in dem geoffenbarten Wort leben, das heißt, Licht über die göttlichen Dinge zu haben, nicht aus Büchern, sondern aus dem Buch der Bücher, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Denn wir glauben, dass derselbe Heilige Geist, der auf den Propheten ruhte, auf uns ruht, die wir das prophetische Wort glauben und dass wir durch denselben Geist dieselbe Klarheit über dasselbe Wort und die gleichen Ereignisse bekommen. Denn Gott könnte nie zwei verschiedene Offenbarungen über eine Sache geben. Wir müssen in demselben Geiste sein, und zwar im Geiste Gottes, in dem die Propheten waren. Und im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, finden wir ja die bekannte Stelle, dass diejenigen, an die das Wort Gottes erging, sie wurden Götter genannt. Ich habe das ausgeführt, und es wurde mir groß und bleibt's mir bis zum letzten Tage. Wir haben in uns göttliche Substanz aufgenommen. Wir haben keine Deutungen, keine Auslegungen. Wir haben Gottes heiliges Wort als Originalsame in uns aufgenommen. Und aller Same bringt ja nach seiner Art hervor. Und der Herr sagt, der Same ist das Wort Gottes. Also, wird das Wort Gottes in unsere Herzen hineingelegt, damit es göttliche Frucht hervorbringen kann. Und diese Frucht wird eine bleibende sein. Natürlich, die einen tragen 60-fältig oder 30 und dann 100-fältig. Aber eins ist gewiss, Frucht wird hervorkommen. Das Wort Gottes muss aber befeuchtet werden durch den Heiligen Geist. Wenn wir nur Wort Gottes hören, könnte es uns zu Kopf steigen. Wenn aber das Wort, das wir hören, in unsere Herzen dringt und der Geist es in uns verklären kann und lebendig machen kann, dann kommt Licht und dann kommt Leben. Nach dem Wort der Schrift, in ihm war das Licht. Und das Licht war, oder in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Licht und Leben gehören immer zusammen. Alles, was gedeihen soll und Leben hat, braucht Licht. Und so hat Gott uns Licht gegeben nach dem prophetischen Wort zur Abendzeit. Jetzt haben wir nur noch auf eines Acht zu geben, dass auch die anderen Dinge, die uns als Gemeinde betreffen und auf die Zubereitung auf diesen großen Tag hinweisen, dass wir auch da nicht zu kurz kommen. Dass die göttliche Liebe, die allein durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen werden kann, wirklich ausgegossen wird. Als ich kurz vor dieser Andacht daran dachte, dass wir hier in diesem schönen Hotel, Restaurant zusammen sein können, kam mir trotzdem folgender Gedanke. Eines Tages werden wir hier und da in den Häusern zusammenkommen und durchbeten müssen, bis jeder Einzelne Gott wahrhaftig erlebt hat. Das wird kommen müssen. Und es wäre gut, wenn diese Häuser nicht Reihenhäuser sind, sondern einen kleinen Abstand so eins vom anderen haben würden, denn es gibt auch Menschen, die laute Stimmen haben. Aber das sage ich jetzt nicht leichtfertig. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte diejenigen, die aus meinem Munde Gottes Wort gehört haben, beim Herrn wiedersehen. Ich kann es mir nicht leisten, über eine Sache hinwegzugehen, die notwendig ist, damit wir verwandelt werden können und hinaufgenommen werden, um dem Herrn zu begegnen. Und dazu ist notwendig nach dem Wort der Schrift, dass die Kraft Gottes, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, um dann in dem Moment, wenn die Posaune Gottes ertönt und die Stimme des Erzengels erschallt, dass wir dann verwandelt werden können, um dem Herrn entgegengerückt zu werden. Das muss das Endresultat dieser letzten göttlichen Botschaft sein, denn es ist die letzte Botschaft, das wissen wir, das letzte Gemeindezeitalter, die letzte Zeit, die letzte Generation, wie immer oder wie lange es ja auch dauern mag, spielt keine Rolle. Darauf legen wir uns ja nicht fest. Ich habe die Generationen, haben wir vor kurzem für den englischen Rundbrief nachgerechnet. Die sind ja alle so verschieden, dass man nur staunen kann. Also halten wir uns nicht an Jahren auf, erkennen wir die Zeichen der Zeit und lernen wir daraus, wie der Herr es sagte, wenn ihr das alles seht, dass es zu geschehen beginnt, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und in Matthäus Evangelium 24 steht mit Bezug auf die letzten Tage, und das wird ja auch immer wieder von Menschen so hingestellt, als sei es ewig gewesen und wird auch so bleiben. Hier heißt es, Matthäus 24, Vers 7, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere, auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden. Dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Wenn wir in Betracht ziehen, dass eine Sache, wenn die Wehen beginnt, dann dann ist die Geburt ja irgendwie angemeldet. Dann kommt ja bald Leben hervor. Und wir sehen, auch das hat Bruder Brennan klar und deutlich gesagt, die Wehen seit dem Ersten Weltkrieg, die Wehen im Zweiten Weltkrieg. Und er sagt, dann setzen die Wehen zum letzten Mal ein und dann wird etwas hervorgeboren. Hier wird uns gesagt, dass diese Umstände der Anfang der Wehen sind. Also nicht das Ende, sondern die Einleitung zu dem, was in der Endzeit geschehen soll. Und Paulus, der Apostel und Prophet im Neuen Testament, er schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Hier sagt der Herr, das alles ist erst der Anfang der Wehen. Und Paulus greift dasselbe Wort Wehen auf und schreibt, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Heute machen nicht nur Schlagzeilen, was mit Amerika oder Mittleren Osten geschieht, sondern auch Friede und Sicherheit. Und man soll's nicht glauben, ein bisschen Geschichte habe ich auch nachgelesen oder mitbekommen, schon die Gründungsväter des heutigen Mitteleuropa hier haben ein Europa haben wollen, das bis zum Ural reicht. Und sonderbarerweise hat Gorbatschow jetzt in Ostberlin gerade vor ein paar Tagen gesagt, ich habe die Vision eines Gesamteuropa, das zu den Bergen des Ural reicht. Ich weiß nicht, ob er nachgelesen hat, dass de Gaulle das Gleiche gesagt hat. Und ich könnte euch prophetisch zeigen, das wird ja in der nächsten Broschüre sein, dass Osteuropa hinzukommen muss als die 10 Hörner und gemeinsame Sache machen mit dem Tier und ihre Macht so lange zur Verfügung stellen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Und dann steigt Zorn in ihnen auf und dann verbrennen sie das Ding mit Feuer und räumen auf. Aber wir sehen, dass auch in diesem Punkt irgendwie müssen wir in diesen Tagen die Dinge beobachten, nicht nur auf religiösem Sektor, sondern auch politisch, wie sich alles formiert, gestaltet und was sich da abzeichnet. Denn daraus ersehen wir ja, wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist. Zurückkommend auf das, was uns betrifft. Wir haben, soweit mir bekannt ist, unser Leben dem Herrn geweiht, leben für ihn so gut wir können, dienen ihm so gut wir können, stellen unsere Zeit zu seiner Verfügung. Wie aber ist's mit dem Gehorsam, mit allem, was dazu gehört? Wie steht's innerlich um mich, um dich, um uns alle, wenn wir uns in die direkte Gegenwart Gottes versetzt sehen? Nicht nur mit einem Abstand an Gott denken, sondern in seine Gegenwart versetzt sehen, wie mag es da um uns bestellt sein? Haben wir in unserem Herzen die freudige Zuversicht, in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn? Und das muss auch kommen. Die Dinge, die uns aufhalten, die uns belasten, die uns ein Hindernis bilden, werden aufgeräumt werden müssen, damit wir dem Herrn dienen können und uns auf seine Wiederkunft freuen. Das wäre ein Beweis, dass Braut und Bräutigam ein inniges Verhältnis, eine Sehnsucht zueinander haben. Johannes hat damals sagen können, der die Braut hat, das ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut und sagt, diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Wenn nun am Anfang der Gnadenzeit eine Schar des Wegbereiters bei dem ersten Kommen Christi da war, deren Jubelruf zu hören war, wie soll es jetzt vor dem zweiten Kommen des Herrn, wenn wir den Bräutigam unserer Seele erwarten, wie soll es da um uns bestellt sein? Im Jakobus lesen wir, seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, noch nicht einmal seufzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Wir müssen den Punkt erreichen, in dem alles, was schädlich ist für unser geistliches Leben, aus unseren Herzen herausgenommen wird, wie wir es vor kurzem betrachtet haben, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist, ein neues, geistgewirktes, göttliches Leben schenken könnte, schon hier in dieser irdischen Hülle. Aber lasst mich euch das auch sagen. Menschen, die von Gott begnadigt sind, werden sich normal und nüchtern benehmen und betragen. Wir haben das besonders an Bruder Brenim gesehen, ein solch begnadeter Gottesmann. Aber er blieb so nüchtern und so klar wie jeder andere normale Staatsbürger. Wer von euch könnte sich vorstellen, dass ein Bruder Brenim in Louisville, Kentucky, an meinem Hotel vorbeigefahren kommt und lässt mich rufen und sagt, Bruder Frank, steige ein, wir fahren jetzt mal eben gemeinsam essen. Für uns, die wir ihn von den Andachten, von den Tonbandpredigten kennen, würden wir sagen, das ist ein Mann, der stand auf der Plattform, aber sein Alltagsleben wird er mit Distanz genossen haben. Eben nicht. Er hatte Sinn für Humor. Er wusste, wann sich was gehört. Er hatte Takt. Er hatte alles, was zum irdischen Leben und zu dem Ablauf gehört. Ihr Lieben, ein Mensch, der von Gott in geistlicher Weise gesegnet wurde, ist ein ganz klarer und nüchterner Mensch. Der kann mit Politikern über Politik sprechen, mit Sportlern über Sport, mit Anglern über Angeln und mit denen, die ein Motorboot fahren oder Führerschein haben können, über eine Segeljacht oder was auch immer. Wir sind nicht weltfremd, aber wir wissen, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Manchmal verderben sich die Gläubigen mit den Ungläubigen im ersten Gespräch, weil sie nicht in der Lage sind, normal zu denken, normal zu reagieren, normal zu reden. Sie machen beim ersten Gespräch alles hin und wundern sich dann und sagen, och, die Herzen sind verstockt. dass die Herzen aber irgendwie überfahren worden sind, dass sie überfordert wurden, das sehen sie nicht ein. Man muss nüchtern und klar in allen Dingen bleiben. Und ihr wisst deshalb auch, dass Bruder Brenhim gerade aus der Natur und dem täglichen Leben immer wieder Beispiele genommen hat. Das müssen wir beachten. Wenn wir nur mit den Leuten beginnen und sagen, hört mal, es ist die Endzeit, der Herr kommt. Die wissen ja noch gar nicht ABC. Wir müssen also wirklich da Gnade vom Herrn bekommen. Wie wir mit den Menschen reden können, haben wir einen völlig Ungläubigen vor uns, dann wird das Gespräch ganz anders laufen, als hätten wir jemanden, der schon zu irgendeiner Gemeinschaft gehört. Wir müssen uns vom Herrn Gnade schenken lassen, wenn wir Menschen für Christus gewinnen wollen. Und unsere Rede soll ja herzgewinnend sein. Und unsere Worte werden dann auf fruchtbaren Boden fallen. Ich wünschte es mir, dass alle Gotteskinder vom Herrn noch einmal so gesegnet und so gebraucht werden könnten, wie am Anfang. Nicht nur einer, sondern wirklich die gesamte Menge der Gläubigen, dass wir auch untereinander nichts verderben. Ihr wisst, es gibt manchmal verschiedene Ansichten und wir hier in Europa, wir trinken zu einer Mahlzeit auch ein Glas Wein. Und laut Paulus ist das sogar dem Magen dienlich. Wenn ich in Amerika ein Glas Wein trinken würde, wäre ich verdammt für ewig in die unterste Hölle. Das ist nun mal so. Dann hat man sich also zu schicken. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich die Bibelstelle betont, wer im Lichte wandelt, der stößt sich nicht. Da habe ich einem Peregrin sagen können, hör mal, Wein ist besser als Wasser. Aber wenn du mit Wasser zufrieden bist, ich trinke meinen Wein. Heute würde ich es umgekehrt machen. Heute würde ich das machen, was Paulus an die Römer schreibt. Wenn ich durch mein Essen und Trinken einem Bruder zum Anstoß werde, so will ich in Ewigkeit das oder jenes weder essen noch trinken. Ihr kennt alle den Römerbrief. Ihr wisst, man kann sich manchmal auf die Bibelstelle irgendwie festlegen und manchmal auf die. Wichtig ist, dass wir eine Reife in unserem Glaubensleben zu verzeichnen haben. Dass wir wirklich allen alles werden und meine Meile mit ihnen gehen, wenn sie nachher eine Meile mit uns gehen sollen. Denn das, was wir als richtig betrachten in irdischem Bereich, ist ja richtig für uns. Wenn wir aber anderen dadurch zum Anstoß werden, wie wollen wir es dann verantworten? Ich erwähne das nur, um diesen Punkt herauszustellen, dass Gott uns Gnade und Weisheit schenken möchte, dass wir den Mund öffnen, um mit den Leuten in richtiger Weise reden zu können. Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen. Und ich weiß eins, unter den Menschen ist ein ganz gewaltiger Hunger. Auch jetzt dort in Jamaika, da war ein Riesenprediger, der hat über den Sabbat gesprochen und darüber oder dazu das Mahlzeichen geheftet. Und es kamen ein paar tausend Menschen, wie mir gesagt wurde, um ihn darüber reden zu hören. Nachher aber kommen Leute, die das arrangiert haben, zu einem Bruder Frank und fragen, hat das seine Richtigkeit? Ist das Mahlzeichen, von dem in der Offenbarung steht, darin zu suchen und zu finden, wenn man den Sabbat nicht hält? Und so kommt's. Es ist keine Klarheit und keine Offenbarung unter den Menschen. Sie wollen wissen, welches die Zahl ist. Ihr wisst ja, 666. Und dann geht es zum Computer nach New York. Da ist die ganze Geschichte. In Europa ist es in Brüssel. Für mich ist es weder da noch dort. Man muss die Dinge durch göttliche Offenbarung sehen. Und jetzt sage ich euch was. Das macht uns dankbar für den Dienst Bruder Brennens, den Gott dazu genutzt hat, um uns diese Dinge wirklich in göttlichem Licht zu zeigen, die Zusammenhänge klar zu machen. Ich meine, selbst wenn nicht alle von uns in der Lage wären, das anderen so zu sagen, wie es wirklich ist, aber für euch wisst ihr es doch, nicht wahr? Amen. Jeder weiß es für sich. Es ist ja mit vielen Dingen so, die geistlicher Art sind. Für uns wissen wir es. Anderen es so darzulegen, ist dann schon ein wenig schwieriger. Und das mag ja in dem Fall auch gar nicht die Aufgabe des Volkes sein. Unsere Aufgabe wird es sein, den Menschen zu sagen, was Gott getan hat, und sie dann unter die Verkündigung laden, damit sie Gottes Wort hören und aus dem Worte durch den Geist Gottes Klarheit bekommen. Aber gefragt wird in allen gläubigen Kreisen. Ihr macht euch keinen Begriff. Das sind ganz heiße Fragen in unserer Zeit. Was ist das Mahlzeichen des Tieres und was ist das? Es geht immer um die Offenbarung. Und wenn man dann hören muss, dass gesagt wird, was mit dem, was stimmt, überhaupt nichts zu tun hat, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was in im Herzen vor sich geht. Dann denke ich auch nur, oh Gott, schenk mir, schenk uns die Gnade und die Gelegenheit der Menschheit, die da hungert und dürstet, nach der Wahrheit, die ein Recht hat, die Wahrheit hören zu dürfen, dass wir diese göttliche Wahrheit wirklich noch einmal hinaus posaunen könnten. Das ist der größte Wunsch meines Herzens. Und ich glaube, dass Gott zu dem bestimmten Zeitpunkt, wenn das soweit ist, Gnade schenken wird. Ich glaube, wie Bruder Brennan gesagt hat, dass aus dieser letzten Botschaft keine neue Organisation hervorgeht, sondern die Brautgemeinde des Herrn herausgerufen wird. Und das ist die Zeit. Immer wieder. Gestern bin ich angerufen und gefragt worden. Und die Frage lautete, Bruder Frank, du hast gesagt, du glaubst noch daran, dass die Ernte noch nicht eingebracht ist. Und der liebe Bruder, der sagte, ich möchte dich doch an die Schriftstelle erinnern. Der Herr sagte, es wird doch sein wie in den Tagen Noahs. Und du wartest noch darauf, dass Menschen hinzukommen sollen. Ja, ich sag, Bruder, würdest du den Text noch einmal lesen? Und ich sagte, und zwar diesmal genau. Man kann manchmal lesen und meint, die Sache im Griff zu haben, und man hat sie nicht im Griff. Und wisst ihr, was da geschrieben steht? Wie es war in den Tagen Noahs. Nicht, wie viele es waren in den Tagen Noahs, oder? Habe ich da nicht richtig gelesen? Ja? Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Ob ich in der Bibel lese, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Oder ob jemand mir sagen will, so viele es waren in den Tagen Noahs, so viele werden es sein in den Tagen des Menschensohnes. Das steht nicht in der Bibel, das steht im Kopf der Leute. Und das muss man unterscheiden. Wir haben es durch die Gnade Gottes gelernt, die Bibel einmal und nochmal zu lesen und sagen, Herr, hilf uns, sei uns gnädig, wenn wir dein Wort lesen, schenk uns Klarheit darüber.
Amen.
Ihr merkt, wie schnell man selbst beim Lesen der Heiligen Schrift irgendwie links und rechts daneben liegen kann. Man legt sich auf dies und jenes fest und plötzlich liegt man fest oder hängt man fest. Nein, wollen wir es dem Herrn überlassen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr dankbar für die Klarheit des Wortes. Für diese absolute Klarheit des Wortes. Da kann ein Tor nicht irren. Der sieht seinen Weg und kommt darauf nicht zu Fall. Jesaja sagt ja im 35. Kapitel, es ist der Hochweg. Und wer darauf wandelt, wird nicht zu Fall kommen. Wir sind Gott von Herzen dankbar. Dass es jetzt so ist wie in den Tagen Noahs, das wissen wir alle. Aber wir glauben wirklich daran, und entschuldigt, wenn ich Bruder Brenham zum vierten Mal erwähne, aber er hatte ja zu Lebzeiten eins der wunderbarsten Erlebnisse überhaupt, als er aus dem Leibe genommen wurde und ins Paradies versetzt worden war und dann dort diese unübersehbare Schar weiß gekleidet sah. Und dann hieß es ja abschließend, als er fragte, wer sind all diese? Und es hieß, es sind diejenigen, die durch deinen Dienst gläubig geworden sind. Und die eine Schwester, die schon 92 war, wenn ich recht habe, 82, was war es, Bruder? 92. Die sagte wohl, wärst du nicht gegangen, wäre ich nicht hier. Ihr wisst, wenn man solche Reisen macht, das ist mit einer irdischen Arbeit nicht vergleichbar. Aber wenn wir dann am anderen Ufer all die Menschen wiedersehen werden, die hier zum Herrn geführt wurden, dann werden wir an die Mühe, die damit verbunden war, überhaupt nicht denken, sondern uns mit ihnen freuen, dass wir alle Zeit bei dem Herrn sein dürfen. Und seid einmal ehrlich, so dankbar wie ihr seid, dass Gott euch gerufen, begnadigt, angenommen, Vergebung geschenkt, ewiges Leben gegeben hat, so dankbar sind andere auch. Und das, was wir hier nie so zeigen können, weil unsere Mentalität nicht dementsprechend ist, das können die Leute dort. Die sind dann außer sich, wenn sie eine Predigt hören. Wenn es dann zum Gebet geht, dann ist es ein Chorgebet. Dann beten ein paar hundert Menschen und loben und preisen den Herrn, weil sie das Wort des Herrn hören durften. Wir machen es manchmal im Stillen mit unserem Gott aus. Aber lasst mich euch auch die Schriftstelle noch ans Herz legen. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wenn Gott unsere Herzen mit seiner Güte, mit seinem Geist, mit seiner Kraft erfüllt, wie können da die Lippen schweigen? Ein Liederdichter singt zwar, und wenn die Lippen schweigen, so betet doch mein Herz. Amen. Und die Gedanken steigen beständig himmelwärts. Aber was steht noch geschrieben? Dass wir dem Herrn das Dankopfer darbringen sollen, nämlich die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen preisen. Also, ein Mensch, der vom Herrn etwas empfangen hat, der bedankt sich bei ihm. Das ist schon irdisch so. Wenn uns irgendjemand etwas gibt, dann bedanken wir uns bei der betreffenden Person. So wollen wir uns heute. Wir können nicht laut sein. Das ist auch gar nicht nötig. Gott ist ein lebendiger Gott, ein allgegenwärtiger Gott. Er ist mit Baal nicht vergleichbar, wo die Priester schreien mussten. Nein, unser Gott schläft und schlummert nicht. Er hört. Er sieht, er kennt den Schrei deiner und meiner Seele. Er weiß, wir möchten ihm treu dienen. Wir möchten für ihn da sein, koste, was es koste. Und diese Botschaft, die er uns anvertraut hat, die möchten wir tragen. Wenn ich das so einige Male erwähne, dann nur deshalb, weil es mir wirklich sehr auf dem Herzen liegt. Ich weiß, aus dem kurzen Gespräch auch mit Bruder Müller und den Brüdern vorher, nicht nur mir, es liegt uns allen gleichermaßen auf dem Herzen, dass dieses geoffenbarte, lebendig gemachte, von Gott erleuchtete Wort hinausgetragen wird. Ich sage euch, es gibt nichts Vergleichbares. Und das mögen jetzt Menschen, die die Sache vielleicht nicht kennen und damit nicht vertraut sind, als übertrieben, um nicht zu sagen, als vermessen beurteilen. Aber das ist es nicht. Aus Gnaden sind wir, was wir sind. Und es ist Gottes Werk in uns. Habt ihr ihn gesucht oder hat er euch gesucht? Er hat uns gesucht. Er hat uns begnadigt. Er hat uns mit ewiger Liebe geliebt und zu sich gezogen aus lauter Güte und Barmherzigkeit. So haben wir es im Einleitungswort gehört, denn erschienen ist uns die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Das Heil ist gebracht in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr könnt es nachlesen in der Apostelgeschichte. Es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. Das Heil ist uns gebracht worden. Annehmen als Geschenk müssen wir es, ein jeder für sich ganz persönlich. Und dieses persönliche Annehmen des Heils Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, ist notwendig, um ein Kind Gottes zu werden. Denn so steht es geschrieben im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Nicht eine Kirche, nicht eine Freikirche, nicht eine Religionsgemeinschaft, keine Gemeinde, geschweige eine Sekte oder irgendetwas, kann den Menschen Göttliches anbieten. Nur Gott hat uns in Christo mit sich selber versöhnt und uns begnadigt. In Christo ist die Gnade Gottes mir und dir erschienen. Um sie zu besitzen, musst du den Herrn aufnehmen, denn mit ihm hat Gott uns alles geschenkt. So steht's geschrieben. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Er hat's getan. Alles geschenkt, was zum gottseligen Leben überhaupt zur Seligkeit notwendig ist. Das hat Gott uns in Christo geschenkt. Wenn wir es noch nicht haben oder wenn es noch nicht offenbar geworden ist in unserem Leben, dann vielleicht durch Unglauben, durch Zaghaftigkeit, was immer es sein mag, geschenkt wurde es uns. Jetzt müssen wir es annehmen und mit Gottes Hilfe das Beste daraus machen. Und ich sage euch, wenn wir das, was Gott uns schenkt, ihm überlassen, dann kann er es segnen und dann kann er auch uns zum Segen setzen. Möge dieses Wort und diese Gedanken, die geäußert wurden und zum Ausdruck gebracht worden sind, uns zu Herzen gehen, dass auch diese Andacht Frucht für die Ewigkeit hervorbringen möchte. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Wir beugen unsere Häupter, schließen die Augen, öffnen die Herzen vor unserem Gott, in dessen Gegenwart wir stehen. Er sieht alles, er hört, er weiß alles. Er prüft unsere Herzen unsere Nieren. Er kennt die Gedanken von Ferne. David sagt in Psalm 139, du weißt es, o Herr, ob ich sitze oder aufstehe. Der Herr weiß, dass wir aufgestanden sind, um ihm im Gebet zu begegnen, um mit ihm zu reden. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der den Herrn noch nicht angerufen, noch nicht bewusst um Vergebung und Gnade angefleht hat, teures Herz, lass es dir sagen, in das Reich Gottes muss man hineingeboren werden. Da gibt's keinen Beitritt, keinen Anschluss, keine Möglichkeit, hineinzukommen. Nur, wie Jesus, unser Herr, sagte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir möchten, dass Menschen von Neuem geboren werden. Und wie der Prophet es im Alten Testament ausdrückt, wie der Tau in der Morgenröte, frisch und lebendig hervorkommen. Nehmt Gottes Wort als Same in euch auf. Bejaht es im Inneren eures Herzens. Nehmt allen Widerstand, alle Ablehnung heraus. Und sagt, Herr, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich möchte aufnehmen, möchte annehmen, möchte dich in mein Leben hineinlassen. Und es wird geschehen. Denn so lautet die Verheißung des Propheten Joel, die Petrus am Pfingsttage wiederholte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer heute Jesus Christus anruft und von Herzen sagen kann, O Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Vergib mir meine Schuld, meine Sünden, sei mir gnädig, nimm mich auf und an. Aufgrund des Wortes Gottes haben wir die Garantie und die Zusage, der soll selig werden, der soll gerettet werden. Machen wir es jetzt alle, jeder persönlich mit Gott aus. Wir beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir, dass ich meine geliebten Brüder und Schwestern wiedersehen durfte und Freunde, die neu hinzugekommen sind. Treuer Herr, uns ist die Sache heilig, uns ist sie kostbar. Wir wissen, dass davon alles abhängt. Treuer Gott, wir möchten nicht nur glauben, wir möchten so glauben, wie du es in der Schrift gesagt hast. Treuer Erlöser, wir danken dir für Golgatha. Du hast dein Blut und Leben dahingegeben, um uns zu erlösen. Du hast den Preis bezahlt. Wir sind mit Gott versöhnt. Dem Tode und dem Verderben und der Hölle entrissen und auf dem Wege zum Himmel. Wir danken dir dafür. Treuer Gott, ich danke dir für die Möglichkeit, hier versammelt zu sein. Wir danken dir für die Freiheit, die wir noch haben. O Gott, wir bitten dich für ganz Europa, für Ost und West gemeinsam. Wir bitten dich besonders für den Mittleren Osten und insbesondere für alle arabischen Völker. Treuer Gott, auch da wirst du Menschen haben, die du herausrufen kannst. Denn du hast Abraham gesagt, auch mit Bezug auf Ismael will ich dich erhören, und 12 Fürsten sollen aus ihm hervorgehen. Treuer Gott, noch sehen wir den Hass und die Feindschaft, aber du bist ja unser Friede. Und Menschen, die dich erkennen und dich erleben, haben Frieden mit Gott, Frieden untereinander, Frieden mit deinem Volke. Geliebter Herr, wir bitten von Herzen für alle Völker, Sprachen und Nationen, auch für China, für Russland, für alle. Wollest du noch einmal Gnade schenken und die heutigen Zäune und Hindernisse für eine kurze Zeit herunternehmen oder durch Übertragung in die Völker hineingelangen lassen? Du hast Wege und Mittel. Wir danken dir dafür und bitten dich nur um das eine. Erhalte uns in deiner Gnade, in deinem Willen, in deinem Wort, in deinem Geiste, o Herr, und schmiede uns fest und innig zusammen. Geliebter Heiland, habe ganz besonderen Dank für dein Wort, das uns so kostbar geworden ist. Für deine Gnade, für das Heil, für das Vorrecht, dein Eigentum zu sein. Du wollest alle menschlichen Schwächen und Gebrechen übersehen und uns krönen mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Geliebter Herr, du bist uns nahe, du bist gegenwärtig. Ich danke dir dafür. Treuer Heiland, das Taschentuch, das hierher gebracht wurde und dazu bestimmt ist, der betreffenden Person abgegeben zu werden, möge doch dein Segen und deine Kraft es begleiten und der Glaube betätigt werden und die Antwort Gottes kommen und der Segen des Herrn über diese Person. Wir danken dir, du treuer Gott, und gedenken aller, die in Anfechtungen sind, die in Not geraten sind, die krank sind, o Herr, die da niederliegen. Auch Bruder Brandstätter legen wir dir hin. O Gott im Himmel, wir danken dir, dass du gnädig bist. Wir danken dir für deine Gegenwart. Du hast uns erhört und gesegnet. Auch für die letzte Reise danke ich dir von ganzem Herzen, du treuer Gott. Noch öffnest du Türen, noch öffnest du die Herzen der Menschen, dass sie dein Wort hören, aufnehmen und glauben. Ich danke dir für meine Geschwister, die das Werk Gottes auf dem Herzen tragen und treu unterstützen. Du wollest es vergelten und sie segnen aus dem Reichtum deiner Gnade. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen.
Amen.